RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimmen Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 15. September 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Puji Astuti, Sri Unun, Dora, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der Präsident hat die nationale Arbeitssitzung der Regierung zur Buchhaltung und Finanzenmeldung 2017 eröffnet. Die indonesische Regierung hat der Regierung von Bangladesch die humanitäre Hilfe symbolisch überreicht. Indonesien und Australien arbeiten im Transportbereich. Schulungsschiff Bimasuci segelt nach Indonesien. ADB gewährt Indonesien einen Kredit in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar. Internationales Seminar über südostasiatische Literatur. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am 14. September im Präsidentenpalas Merdeka in Jakarta die nationale Arbeitssitzung zur Buchhaltung und Finanzmeldung der Regierung 2017 eröffnet. Dabei ermahnte der Präsident alle Seiten, die Verwaltung der Finanzen nicht lediglich als technische Angelegenheiten und Prozedur zu bewerten. Man sollte sie auf die Verbesserung des Systems fokussieren, da zurzeit die Beschleunigung der Innovation fortschreite. Im Zufolge entwickelte sich alles sehr rasch, deshalb solle das Finanzverwaltungssystem auch auf diese rasche Entwicklung reagieren. Der Präsident fuhr fort, dass die Buchhaltung Indonesiens sich darauf fokussieren solle, einen guten Erfolg zu erreichen. Die Vereinfachung der Verantwortlichkeiten sei der Schlüssel der Effizienz und Effektivität des Programms. Präsident Joko Widodo erklärte weiter, dass er das Finanzministerium aufgefordert habe, die Formulierung zur Finanzenmeldung zu erleichtern. Die indonesische Regierung hat am 14. September in Chittagong der Regierung von Bangladesch die humanitäre Hilfe für die dortigen Rohingya-Flüchtlinge symbolisch überreicht. Dieser Akt wurde von der indonesischen Botschafterin in Bangladesch, Rina P. Sumarno, und dem stellvertretenden Kommissionär von Chittagong, Chilur Rahman Chowdhury, ausgefüllt. Nach der Überreichung der Hilfe sagte die Botschafterin, dass die Regierung von Bangladesch die Entsendung der humanitären Hilfe aus Indonesien respektiere und verspreche, diese Hilfe an die Rohingyas in den Flüchtlingslagern zu verteilen.
Ini penyerahan dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Bangladesh.
This is the Hilfe der Indonesian Regierung an die Regierung von Bangladesh. Die Regierung von Bangladesch dankt dafür und wird sie bestmöglichst verwalten. Die Truppen und die Polizisten von Bangladesch werden diese humanitäre Hilfe überwachen und in die Gegenden des Flüchtlingslagers schicken.
Mengantarnya nanti sampai ke daerah ke tempat pengungsi.
Intuition sagte der stellvertretende Kommissionär von Chittagong Chilur Rahman Chowdhury, dass die Regierung von Bangladesch den Rohingya Flüchtlingen eine Hilfe gewährt habe. Im Zufolge werde diese von den Rohingya-Flüchtlingen benötigt. Der Hilfsakt aus Indonesien hat im Flughafen Shah Amanat in Chittagong, Bangladesch, gestern Abend, den 14. September, Ortszeit Chittagong, begonnen und umfasst Zelte, Kleidung und Nahrungsmittel. Indonesien und Australien intensivieren die Zusammenarbeit im Transportbereich und haben dazu den Vertrag gegenseitigen Verständnisses zwischen den Verkehrsministerien beider Länder unterzeichnet. Außerdem wird man ein Geschäftsforum zwischen den Unternehmen im Transportsektor durchführen, um australische Investoren nach Indonesien anzulocken. Das sagte der ausführende Leiter des Büros für Kommunikation und öffentliche Information des indonesischen Verkehrsministeriums Henki Angkasawan am 13. September in Jakarta. Im Zufolge hätten der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi und der Botschafter Paul Grigson sich in Jakarta getroffen, um die vorhandene Zusammenarbeit beider Länder zu intensivieren. Dabei erörterten sie auch die Entwicklung von Flügen aus Lombok, Labuan Bajo und Bali nach Australien. Die Fluggesellschaften Indonesiens und Australien hätten auch die Flugrouten aus und nach Indonesien und Australien maximiert. Die indonesischen Fluggesellschaften Garuda Indonesia und Indonesia Air Asia haben die Flugroute aus Jakarta und Denpasar nach Sydney, Melbourne und Perth aktiviert. Das indonesische Schulungsschiff Bima Suci segelt ab heute, den 15. September 2017, von dem Hafen Vigo in Spanien nach Indonesien. Bima Suci wird das bekannte Schulungsschiff Indonesiens Dewa Ruci ersetzen. Das Schulungsschiff von Typ NB705 wurde von der spanischen Schiffwerft Freire Shipyard gebaut. Die Übergabe des Schulungsschiffes fand am Dienstag im Hafen Vigo, Spanien statt. Der Stabsleiter der Indonesian Marine, Admiral Ade Supandi, leitete die Übergabezeremonie. Der sechste ehemalige indonesische Vizepräsident Tri Sutrisno, die indonesische Botschafterin in Spanien Yuli Mumpuni Widarso, der Präsident von Junta de Galicia Alberto Núñez Feijóo, die hochrangigen Stadtbeamte von Junta de Galicia und auch von dem Verteidigungsministerium des spanischen Königreichs sowie die hochrangigen Offiziere von dem Hauptquartier der spanischen Marine wohnten der Übergabezeremonie bei. In seiner Begrüßungsrede sagte der Direktor von der Schiffwerft Freire Shipyard, Guillermo Freire, dass die Übergabe des Schulungsschiffs Bima Suci ein historischer Fall für Freire Shipyard und für die maritime Industrie in Galicien sei. Bima Suci sei das erste Schulungsschiff, das in der Schiffwerft Freire gebaut werde. Die Schiffwerft Freire sei darüber sehr stolz, fügte Guillermo Freire hinzu. Der Rat der Direktoren der Asiatischen Entwicklungsbank ADB stimmte dem Kredit in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar zu, um den Energiesektor in Indonesien zu verstärken und zu erweitern. Der Leiter des ADB-Vertretungsbüros in Indonesien, Winfried Wicklein, teilte gestern der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass der Kredit dazu diene, das Politikklima zu verbessern, die öffentlichen und privaten Investitionen im energisektor in Indonesien zu steigern und die Elektrizitätsnetze in den ostindonesischen Regionen zu bauen. Winfried Wicklein fügte hinzu, dass die nachhaltige und erreichbare Energie eine der Bedingungen sei, um inklusives Wirtschaftswachstum zu verwirklichen. Im Zufolge stehe Indonesien zurzeit vor verschiedenen Problemen im Energiesektor, wie der primären Energieversorgung und der Elektrizitätsverteilung, die langfristige Auswirkungen haben. Die Verwendung von erneuerbaren Energiequellen wie Sonnenstrahl, Wind und Biomassen in Indonesien ist im Vergleich mit den anderen Ländern in Südostasien noch unterentwickelt. Wegen dieses Zustandes ist die Elektrizitätsindustrie in Indonesien von Kohle noch abhängig. Im Jahre 2016 benutzen 50% der Kraftwerke in Indonesien Kohle als Treibstoff. Das 13. internationale Seminar über südostasiatische Literatur oder gekürzt SAKAT und die 23. Sitzung des Südostasiatischen Literaturforums oder gekürzt MASTRA wurde gestern in Jakarta offiziell geschlossen. Der Vizeleiter des Indonesischen Literaturforums, Hurif Danu Ismadi, erklärte gestern vor der Presse, dass das internationale Seminar und die Sitzung für die Literaten und die Kritiker der literarischen Werke sehr nützlich seien. Das Seminar und die Sitzung seien ein Mittel für sie, um die Informationen über die Entwicklung der literarischen Werke und die Kritiken für die Literatur in Südostasien auszutauschen, sagte er weiter.
Seminar Sastra itu sangat bermanfaat.
Das Literaturseminar ist sehr nützlich für die Literaten und die Kritiker der literarischen Werke. Das Seminar ist auch ein Mittel, um miteinander über die Entwicklung der literarischen Werke und der literarischen Kritiken zu diskutieren und die Ideen für den Fortschritt der südostasiatischen Literatur vorzuschlagen.
Tentang pemajuan sastra di Asia Tenggara.
Hurif Danu Ismadi sagte weiter, dass Indonesien bei diesem Seminar den Teilnehmern ein Programm angeboten habe, um die Qualität der jungen Literaten zu verbessern. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.872,42 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.881,01 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.337 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Wird Halimah Yaakob Singapur besser aufbauen? Gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, hoffentlich könnte Singapur ein bequemes Haus für alle Leute werden, die sagte Halimah Yaakob, die neue Präsidentin. Sie hat begonnen, ihre Aufgabe am Donnerstag, den 15. September 2017 durchzuführen. Ihre Aussage ist interessant geworden, da Halimah Yaakob vom malaysischen Volksstamm dies ausgesagt hat. Die Anzahl der singapurischen Einwohner, die vom malaysischen Volksstamm kommen, ist niedriger im Vergleich der anderen Bewohner aus dem chinesischen Volksstamm. Halimah Yaakob wird zu der singapurischen Präsidentin ausgewählt. Die internationale Welt schenkt der neuen ausgewählten Präsidentin eine große Aufmerksamkeit wegen der zwei Punkte. Erstens ist Halimah Yaakob die erste Präsidentin Singapurs. Zweitens besitzt Singapur zum ersten Mal die muslimische Präsidentin. Als sie bei Kampagnen von tausenden Anhängern sagte, betont
Leute, sie, dass sie die Präsidentin für alle Leute ungeachtet der Rasse, der Sprache, der Religion oder des Glaubens sei. Diese Politikerin, die im Jahr 1954 geboren ist und die 8. Präsidentin Singapurs ist, hat versprochen, die große Aufmerksamkeit Singapur zu schenken, um ein besseres Land zu werden. Die Auswahl von Halimah Yacob als die Präsidentin Singapurs hat das Ansehen Singapurs als ein multiethnisches Land gezeigt, da das Land einen Raum für die Minderheit gegeben hat, um das Land zu regieren. Trotzdem muss man sich erinnern, dass die in Singapur die Staatsregierung vom Premierminister noch kontrolliere. Der Premierminister stammt von ethnischen Mehrheitselementen. Die Frage ist, ob diese Frau, die Vorsitzenderin des singapurischen Parlaments für die Amtsperiode vom Januar 2013 bis August 2017 geworden ist, ihre Verpflichtung und ihre Versprechen realisieren kann. Die Antwort für diese Frage wird entstehen, während sie ihre Aufgaben als Präsidentin durchführt. Mindestens hat sie die Unterstützung vom singapurischen Volk bekommen. Das Volk ist optimistisch, dass Halimah Yacob das bessere Leben für das Volk bringen könne. Als sie die Position als das Parlamentsmitglied und die Vorsitzenderin des Parlaments innehatte, hat Halimah Yacob ihre Rücksicht auf die armen Leute genommen. Die Rücksicht hat entstanden, da die Frau vom malaysischen Volksstamm in der Armut gelebt hat und es ihr an Aufmerksamkeit mangelte. Asi Ahyarwat A. ist ihr Vater, der Sicherheitswächter von Beruf war, gestorben. Um das Leben ihrer Familie fortzusetzen, verdiente ihre Mutter Geld als Verkäuferin der Padangspeisen. Die kleine Halimah half ihrer Mutter und verstief oft in der Klasse wegen der Erschöpfung. Die Armut, die von ihr erlebt wurde, ist eine Inspiration und eine Forderung für ihren Lebensgeist geworden. Der Gott hat sie geleitet, sodass im Alter von 63 Jahren Halimah Yacob die erste muslimische Frau ist, die zu der singapurischen Präsidentin ausgewählt worden ist. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Zwischen Italien und Jugoslawien entstand ein freies Territorium Tris als Folge des Pariser Friedensvertrages vom 10. Februar 1947 unter dem Schutz der Vereinten Nationen. Die freie Territorium Tris war eine konstitutionelle Republik in Süd- und Mitteleuropa am Golf von Tries, die von den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Jugoslawien militärisch besetzt und verwaltet wurde und sich in zwei teilsouveränere Zonen A und B gliederte. Der Bundesstaat wurde Anfang 1947 auf Initiative der Alliierten wegen der italienisch-slowenischen Volksgruppenkonflikte gegründet und war damals der Fläche nach der größte unter den sieben europäischen Zwergstaaten. Hauptstadt und größte Stadt war Triest. Folgerechtlich legitimiert durch die Pariser Friedenskonferenz 1946 und einen Friedensvertrag zwischen den Alliierten des Zweiten Weltkrieges und dem Königreich Italien ab Juni 1946 Republik, wurde das freie Territorium Triest am 15. September 1947 als repräsentative Demokratie mit einem Direktorialsystem proklamiert. Der neu bestellte Gouverneur sollte als Staatsoberhaupt dienen und die Volksversammlung als Einkammerparlament. Die 16. Jahrhundert-Baptist-Church in einer Kirche der Baptistengemeinde in Birmingham in Alabama, die überwiegend von Afroamerikanern besucht wird. Sie geriet in die Schlagzeilen, als sie am 15. September 1963 das Ziel eines rassistisch motivierten Bombenanschlags wurde, bei dem 4 Mädchen ums Leben kamen. Im Jahr 2006 wurde die Kirche zu einer National Historic Landmark erklärt. Am Sonntag, dem 15. September 1963, wurde ein weißer Mann gesehen, wie er aus einem Chevrolet-Stick und einer Schachtel an der Treppe zur Kirche platzierte. Kurz darauf, um 10:22 Uhr, explodierte die Bombe und tötete Dennis McNair, 11 Jahre, eine Schulfreundin von Condoleezza Rice, Adi Mae Collins, 14 Jahre, Carole Robertson, 14 Jahre und Cynthia Wesley, 14 Jahre. Die 4 Mädchen waren gerade in der Sonntagsschule gewesen. 23 Menschen wurden außerdem zum Teil schwer verletzt. Der Beerdigung der Menschen wohnten 8000 Trauernde bei, darunter jedoch keine Vertreter der Stadtverwaltung. Das Massaker von Premis wird die in der Zeit vom 15. bis zum 19. September 1939 durch Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD begangenen Ermordung von etwa 600 Juden in der polnischen Stadt Zemyśl bezeichnet. Am 15. September 1939 besetzten Truppenteile der 7. Infanteriedivision der Stadt Zemilis. Anschließend begannen die Einsatzkommandos mit der Entschießung der im Sonder von Dungsbuch Polen angeführten Personen. Am 16. September 1939 trieben Soldaten der Wehrmacht Juden zusammen und zwangen sie, Süd fortzuschaffen und eine beschädigte Brücke zu reparieren. Im Laufe des Tages wurden die männlichen Mitglieder der jüdischen Gemeinde durch die Stadt zum jüdischen Friedhof getrieben und dort von Mitgliedern der Einsatzgruppen erschossen. Bis zum 19. September wurden die Zemilis und der näheren Umgebung insgesamt bis zu 600 Menschen erschossen. Die verbliebenen Mitglieder der jüdischen Gemeinde wurden von den deutschen Einheiten über den die Stadt teilenden Fluss San getrieben, der die Demarkationslinie zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion bildete. Am 28. September übergaben die deutschen Einheiten Prisemils an die Rote Armee und zogen sich über den Sand zurück. Zuvor jedoch brannten sie noch beide Synagogen sowie einen großen Teil des jüdischen Viertels nieder. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Im Blickpunkt mit dem Thema: Die indonesische Regierung sendet humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge Rohingya. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am 13. September im Flughafen Halim Perdana Kusuma in Jakarta die humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge Rohingya an der Grenze von Bangladesch eingeleitet. Diese Hilfe umfasst unter anderem Reis, Instanznahrungsmittel, Familienausrüstung, Flüchtlingszelte, Wassertanks, Decken und Kinderkleidung und ist insgesamt 34 Tonnen groß und wurde von 4 Frachtflugzeugen transportiert. Bei der Einweihung der Entsendung dieser humanitären Hilfe sagte Präsident Joko Widodo, diese humanitäre Hilfe sei die erste. Der Präsident hofft, dass Indonesien nächste Woche die weitere Hilfe dorthin entsenden könnte. Präsident Joko Widodo erklärte weiter, dass diese humanitäre Hilfe geliefert werden konnte, nachdem er die Außenministerin Retno Marsudi nach Myanmar entsandt hat, um die Regierungen von Myanmar und Bangladesch zu treffen. Dafür danke der Präsident den Regierungen der beiden Länder dafür, dass einen Zugang für diese humanitäre Hilfe gegeben hätten. Präsident Joko Widodo gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Hilfe den nächsten entfernten Ort erreichen könne, nämlich in einem Flughafen in Bangladesch, der etwa 170 Kilometer vom Flüchtlingslager entfernt liegt. Der Präsident betonte, die Entsendung mit dem Flugzeug werde die Erreichung der humanitären Hilfe beschleunigen. Am 29. Dezember 2016 habe die indonesische Regierung eine humanitäre Hilfe für die Stadtbürger in Rakhine State in Myanmar mit dem Schiff geliefert. Man brauche dafür aber viel Zeit. Nach der Meldung der Tageszeitung Kompas sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi am 14. September, dass die von den Flüchtlingen benötigten Waren unter anderem Zelte seien. Die humanitäre Hilfe von Indonesien solle das Leid der Flüchtlinge vermindern. Die Vereinten Nationen haben bekannt gegeben, dass mehr als 370.000 Rakhine-Leute nach Bangladesch geflohen seien. Sie werden größtenteils in Cox's Bazar und im Gebiet Kutub Palong aufgenommen. Retno Marsudi vermutet, dass die Zahl der Flüchtlinge sich 500.000 Personen erreichen kann, da die Flüchtlinge jeden Tag nach Bangladesch kämen. Die humanitäre Hilfe von Indonesien sei das Ergebnis der Marathon-Diplomatie der indonesischen Regierung nach Myanmar und Bangladesch, um gemeinsam die Krise in Rakhine zu lösen. Angesichts der Krise in Rakhine und die Folge davon, sagte Retno Marsudi weiter, dass die indonesische Regierung sich weiter darum bemühen werde, die Lösung der humanitären Krise Myanmars zu unterstützen. Das war unsere Sendung Im Blickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen
11,720 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Reise, Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Heute werden wir Ihnen Singabarong, die erste indonesische hochentwickelte Kutze, vorstellen. Sie können unsere Sendung sowohl auf der Kurzwelle als auch über Livestream voi.co.id hören. Der Kasupuan Palas Wuda Imyar Virgen Hundred Raisi von Walang Sungsang Ode Cakrabuana dem Kronprinzen im Pajajaran Königreich gegründet. Asman den Palas Baute Nanteman Cirebon Oh Caruban. Früher hieß der Kasupuan Palas Pakongwakti Palas. Dieser frühere Name dieses Palastes entstammte dem Namen der Königin Dewi Pakungwati, der Mutter vom Cakrabuana Prince, deren Mann Sunan Gunung Jati hieß. Der Kasupuan Palas und seine Gegenstände sind eine Mischung aus dem Einfluss von drei Religionen, Islam, Hindu und Buddhismus, und auch dreier verschiedener Kulturen aus Java, China und Europa. Diese Mischung macht diesen Palas zu etwas Besonderem. Ein altes Objekt des Kasupuan Palastes, das deutlich die Vermischung verschiedener religiöser Einflüsse in diesem Palast zeigt, ist die Singabarong Kutze. Sie ist die erste hochentwickelte Kutze aus Indonesien, weil sie ein Aufhängungssystem wie das der heutigen Verkehrsmittel nutzt. Der einzige Unterschied im Aufhängungssystem dieser Kutze und anderen heutigen Verkehrsmitteln ist, dass sie keine Sprungfedern für das Aufhängungssystem nutzt, sondern Leder. Diese vier Ledergürtel machen die Singabarong bequem für eine Fahrt. Auffallend ist auch der Burakflügel, der sich bewegen kann, wenn man die Kutze fährt. Diesen künstlichen Flügel nutzt man, um den König in der Kutze zu mit Wind aufzuflattern. Bicara di Singabarong Kutse Wuda Imyar, Mufjin Fundat Noen Fici, Pon Panembahan Pakungwati, Dir Esther, Dimas Muhammad Arifin Prinsen Hegestel. Im vorderen Teil der Kutse gibt es drei verschiedene Tierformen, darunter den Elefanten, den Garuda und den Drachen. Der Elefanten Rusel symbolisiert den Hinduismus. Der Garuda Vogel mit dem künstlichen sogenannten Burakflügel symbolisiert den Islam und der Drachen symbolisiert den Buddhismus. Der Singabarong war für den König, den mit der Kutsche durch sein Land fuhr recht komfortabel. Liebe Zuhörer, viele internationale Gesichtsexperten finden diese Singapur-Kutsche wunderbar, perfekt und schön entwickelt für eine Königsreichskutsche ihrer Zeit. Nicht nur die Bequemlichkeit hat diese Kutsche, sondern auch die philosophischen Werte der drei Religionen, drei Kulturen und auch der Bevölkerung werden vereint. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das war unser Bericht über die Gesichter der Singabarung Kutse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir treffen uns wieder zum gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über das Charme Festival Tanjung Lesung. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, befindet man sich auf der westlichen Spitze der Java-Insel und überquert die Krakatoa-Vulkane in der Sunda-Straße ist Tanjung Lesung in der Provinz Banten ein Ort der Feier des Charme Festival Tanjung Lesung. Dieses wird von dem 26. bis 24. September 2017 stattfindet. Mit dem Thema Sport und Abenteuertourismus zählt die Veranstaltung dieses Festival darauf ab, Tanjung Lesung als marinen Touristenort, der in der Nähe der Hauptstadt von Jakarta liegt, einzuführen und von der indonesischen Regierung als einer der 10 vorrangigen Destinationen zu Order. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei der Vorstellung des Charme Festival Tanjung Lesung 2017 am Dienstag, den 5. September, sagte der Tourismusminister Arief Yahya, die Veranstaltung des Festival könne durch drei Elemente gestärkt werden: Attraktionen, Amenitas und Zugänglichkeit. Außerdem ist Tanjung Lesung eine der 10 vorrangigen Ziele, die als Sonderwirtschaftszonen von der Regierung festgelegt wurden. Darüber hinaus denkt Arief Yahya das Sport und Abenteuer als Thema mit Veranstaltungen wie unter anderem das Rino X-Triathlon, MTBX-Rennen und mit der Bebek Gig, einer indonesischen Vogelseuche eine hohe Anziehungskraft haben könnte. Es gibt dann auch den sogenannten College-Wettbewerb, um Settlinge von Reisfeldern wie Eulen oder Mäusen abzuwehren. Der Höhepunkt der Veranstaltung des Charme Festival Tanjung Lesung 2017 ist die internationale Cross-Triathlon-Meisterschaft zum ersten Mal in Indonesien, die besser als Rhino-X-Triathlon bekannt ist. Der Triathlon ist normalerweise eine Kombination aus Schwimmen, Laufen und Radfahren. Die Triathlon-Veranstaltung auf diesem Festival 2017 ist etwas anders. In der Regel werden Radfahren und Laufen beim Triathlon auf einer asphaltierten Straße gemacht. Diesmal wird auf einer unebenen Strecke und durch den Wald gelaufen und gefahren. Der Eventdirektor Rhino X Triathlon, Tense Manalu, sagte, es ziele auf 300 Teilnehmer als Einzelpersonen und Teams Relies, die in drei Altersgruppen unterteilt seien. Allgemein Teilnehmer im Alter von 20 bis 39, Master für 40 Jahre und Jugend für 13 bis 19-Jährige. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen einige Volkslieder aus Bali vorstellen. So bleiben Sie bei uns in der Stimme Indonesiens auf der Kurswelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id. Liebe Juror, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Ma Cepet Cepetan. Gute Unterhaltung.
Cepetan
Liebe Zuhörer, das war das Lied Ma Cepet-Cepetan, ein Volkslied aus Bali. Man singt dieses Lied im schnellen Tempo, gemäß mit dem Thema das Lied Ma Cepet-Cepetan. Dieses Lied erzählt über die Einheimische, die immer schneller und deutlicher in der Taten sind. Dieses Lied ist bekannt und man singt oft dieses Lied bei der balinesischen Kunst- und Kulturaufführungen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das folgende Lied aus Bali mit dem Titel Putri Cening Ayu. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Musikfreunde, Sie hörten gerade das Lied Putri Cening Ayu. Dieses Lied erzählt über eine Mutter, die auf den Markt gehen mochte. Sie erinnert ihre Kinder daran, dass die Kinder zu Hause bleiben müssen, bis die Mutter nach Hause zurückkehrt. Bevor die Mutter ging, verbreitete die Mutter das Essen vor dem Kind. Dadurch hofft das Kind, dass die Mutter einem Mitbringsel gebracht hat. Das ist eine kurze Geschichte in dem Lied Putri Ceneng Ayu. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun wieder ein Volkslied aus Bali mit dem Titel Jangi Janger. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Musikfreunde der Stimulations, wir danken Ihnen dafür, dass Sie nach unserem Programm Musikregenbogen hören, indem wir Ihnen einige Volkslieder aus Bali vorstellen. Sie hörten gerade das Lied Jangi Janger. Im Allgemeinen singt man dieses Lied von den Jugendlichen. Auf der Kunstaufführung wird man das Lied Jangi Janger mit dem Tanz präsentiert. Das Lied Jangi Janger wurde von vielen indonesischen Sängern wieder gesungen. Eine davon ist die Musikgruppe White Shoes and the Cubas Company, eine Bandgruppe aus Jakarta. Diese Gruppe spielte die Musik im Pop, Funk und Jazz-Rhythmus. Das Lied Jangi Janger erzählt über die jugendliche Freude und Leide. Liebe Musikfreunde, zum Schluss unseres Programms hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Janger. Auf Wiederhören. Para semeton sarang sapi.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.